Wir gehen ja sonntagmorgens Vers für Vers durchs Neue Testament, lesen einfach durch Gottes Wort und versuchen das, was Gott uns sagt, auf unser Leben anzuwenden. Wer keine Bibel mit dabei hat und gerne mitlesen will, wir haben hinten beim Infotisch ein paar für euch stehen. Könnt euch gerne eine ausborgen. Wir sind heute Morgen im 1. Petrusbrief, im 4. Kapitel, fangen im Vers 10 an. Ist nicht unbedingt eine logische Stelle, aber wir sind letztes Mal bis Vers 9 gekommen, deswegen machen wir heute im Vers 10 weiter. Könnt ihr einen Finger drin lassen und könnt aber auch ganz zu Beginn aufschlagen mit mir das Lukas-Evangelium Kapitel 12. Ich möchte da mit einer Geschichte anfangen, die Jesus erzählt hat. Da sind zwei Jungs zu ihm gekommen und die haben sich um ihr Erbe gestritten. Zumindest einer von denen ist zu Jesus gekommen. Und in Lukas 12, Vers 15, da sagt Jesus zu ihnen, da steht, er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Also diese Einstellung, dass wir mehr haben wollen, als wir eigentlich brauchen. Und einfach dieses selbstsüchtige Anhäufen von immer mehr Zeug für uns selbst. Und dann sagt Jesus, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das wissen wir eigentlich auch alle. Ne? Es gibt nicht unbedingt eine Korrelation zwischen Wohlstand oder Reichtum und Zufriedenheit und Freude und Frieden. Ein paar der freudigsten Menschen habe ich erlebt, in Rumänien zum Beispiel, die überhaupt nichts haben und freigebigsten und gastfreundlichsten Menschen. Im gewissen Sinn viel glücklicher als viele von uns, die wir zu den reichsten Menschen der Welt gehören, obwohl wir gerne jammern, aber auf sehr hohem Niveau. Sehen wir auch, wenn wir uns die Stars anschauen, die Millionen haben und berühmt sind und sich alles leisten können, was sie wollen und dann doch Selbstmord begehen oder irgendwo mit Drogen ihr Leben kaputt machen. Also Geld, Besitz, materieller Wohlstand, Ruhm, Ansehen, das ist schön, wenn wir das haben, aber das allein macht unser Leben nicht reich oder macht nicht Lebensqualität aus, macht uns nicht glücklich. Jesus hat gesagt, unser Leben besteht nicht aus unserer Habe. Und so, wenn du dich unzufrieden oder leer fühlst, ist die Lösung dafür nicht noch ein Haus oder noch ein Auto oder noch ein Urlaub, noch ein Boot, was immer für Spielsachen wir haben, noch ein Karrieresprung. Das kann unser Loch im Herzen nicht füllen. Wir sind für was Größeres geschaffen, nämlich für Gott, für Beziehung mit ihm. Der Prediger im Alten Testament hat gesagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und so wird uns das Irdische nie völlig befriedigen können. Dann Vers 16, lass uns da weiterlesen in Lukas 12. Jesus, er aber sagte ein Gleichnis zu ihnen, also eine Illustration, eine Geschichte, und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. War ein wohlhabender Landwirt, würden wir heute sagen, erfolgreicher Unternehmer. Und dann lesen wir in Vers 17, was er damit gemacht hat. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Und seht ihr, wenn man da durchlesen, bemerkt hier dieses Wort ich, wie oft es vorkommt. Ich, das ist die Ausrichtung dieses Menschen. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Jetzt sehen wir Gottes Perspektive. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Du wirst sterben. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Und Jesus sagt, so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Und ich lese euch diesen letzten Vers nochmal aus der Neuen Leben-Übersetzung vor einer moderneren. Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Was war das Problem dieses Typen? Problem war nicht, dass er reich war oder dass er wohlhabend war oder dass er erfolgreich war. Das ist doch schön, oder? Das Problem war, dass er ein sehr kleines, ein sehr enges Herz hatte. Er hatte eine sehr kurzsichtige Perspektive. Er konnte nicht über sich selbst hinaussehen und er konnte nicht weiter sehen als auf das Hier und Jetzt. Er hat eigentlich realitätsfremd gelebt. Die Existenz Gottes, die Realität der Ewigkeit, ausgeklammert aus seinem Leben. Zumindest praktisch in seinem Leben, in Entscheidungen. Wissen nicht, ob er theoretisch geglaubt hat oder ob er religiös war, dem vielleicht theoretisch zugestimmt hätte. Aber ihr wisst, theoretischer, rein äußerlicher, intellektueller Glaube, das ist eigentlich ziemlich uninteressant. Das interessiert Gott nicht wirklich. Die Bibel sagt uns, Gott sieht auf unser Herz. Das ist wichtig. Das Problem dieses Typen war, dass er all seine Ressourcen, all seine Segnungen, Begabungen, Möglichkeiten, die er hatte, dass er das nur egoistisch für sich selbst eingesetzt hat. Hat für sich selbst angehäuft. Seine Scheunen waren voll, Konto war voll, Garage war voll. Aber aus der objektiven, ewigen Perspektive war das alles eigentlich totes Kapital. Und er starb unerwartet. Sehen wir auch, wie realitätsfremd er war. Ne? Ich meine, der Tod ist 100% in dieser Welt. Wenn wir nicht damit rechnen, wenn wir das nicht erwarten, dann sind wir wirklich total realitätsfremd eigentlich. Aber wir verdrängen das oft so gern. Und so dieser Typ hier. Er starb unerwartet und dann sagt Jesus, ja, was wird dann sein mit dem, was er hat? Wie viel hat er zurückgelassen? Alles, ne? Kann sich nichts mitnehmen. Und er ging so als totaler Loser in die Ewigkeit. Ich finde es witzig, diesen Kontrast zwischen seiner Perspektive und Gottes Perspektive. Seine Perspektive war, oh Mann, ich bin der Macher, ich habe es geschafft, boah, super, Seele, toll. Freudig vorgesorgt alles. Ich bin's. Leute haben ihm vielleicht auf die Schulter geklopft und Gottes Perspektive war ganz anders. Gott hat im Prinzip gesagt, hey, du bist ein armes Würstchen. Du bist ein Tor, du bist ein Depp. Nicht intellektuell gesehen. War wahrscheinlich ein intelligenter Mann, aber er hat sehr dumme Entscheidungen, schlechte Entscheidungen getroffen in seinem Leben. Ihr könnt in der Offenbarung Kapitel 3 auch nachlesen, Jesus sagt was Ähnliches zu einer Gemeinde. Gemeinde in Laodicea. Die hatten auch ein völlig falsches, verschobenes Bild von sich selbst. Und Jesus korrigiert sie dort. In Matthäus 6 in der Bergpredigt hat Jesus gesagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf dieser Erde, wo ultimativ alles vergeht oder geklaut wird, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, die ewig Bestand haben. Und wie können wir das tun? Indem wir im Namen Jesu anderen Menschen dienen und anderen Menschen geben. Wir können uns nichts mitnehmen in die Ewigkeit, aber wir können es vorausschicken. Jesus hat doch gesagt, geben ist seliger als nehmen. Seliger, glückselig, glücklich in der Seele. Schon hier auf Erden können wir Segen erben, wenn wir Geber sind, statt nur selbstsüchtige Nehmer. Ihr kennt es, die Freude, die wir an anderen machen, die macht uns selbst Freude. Ne? Freude, die wir teilen. In Lukas 9, Vers 25 hat Jesus gesagt, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sich selbst aber verlöre oder einbüßte. Matthäus sagt, statt sich selbst zu verlieren, er sagt, sein Leben zu verlieren oder seine Seele zu verlieren. Was bringt dir das, wenn du alles hast und dich selbst, deine Seele verlierst? Und die Antwort ist ganz offensichtlich nichts. Es ist ein verschwendetes, verlorenes Leben. leben, was du eines Tages bereust, wenn du zurückschaust. Und ich denke, dieses Gleichnis, diese Geschichte von Jesus ist brandaktuell für uns heute. Weil, wenn wir diese Geschichte lesen, die könnte den durchschnittlichen Deutschen beschreiben, oder? Das ist wie, wir leben hier. Könnte auch den durchschnittlichen Menschen beschreiben, der sich Christ nennt. So leben die meisten Menschen in unserer Gesellschaft. Drehen sich selbsttüchtig nur um sich selbst. Ihr Zeuge ist ihnen wichtiger als der Nachbar, haben eine sehr enge Perspektive, nur das Hier und Jetzt. Sind realitätsfremd, Realität des sicheren Todes verdrängen wir gerne. Und auch uns geht es so, oder? Wir werden bombardiert mit Appellen und Impulsen, es ihnen gleich zu tun. Und ständig diese Hier- und Jetzt-Botschaften, oder? Habt ihr schon mal in der Werbung, im Fernsehen, die Werbung gesehen für das ewige Leben? Oder geistig weise Entscheidungen zu treffen? Und als Kontrast zu dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, möchte ich euch eine andere Geschichte erzählen. Ihr könnt euch eine biblische Geschichte erzählen, zum Beispiel die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Aber ich möchte euch gerne erzählen von der Familie Brand, einer britischen Familie. Dr. Paul Brand, der war berühmt oder ist berühmt in der Welt der Medizin für seine Forschung, für seine Durchbrüche in der Lepra-Forschung. War ein begehrter Unidozent und er hatte Einladungen, die Leitung von den bekanntesten, angesehensten Kliniken zu übernehmen in den USA und in England. Aber er hat was anderes gewählt, er hat sich stattdessen entschieden, den Ärmsten der Armen mit seinen Gaben zu dienen. Und er hat einen großen Teil seines Lebens in Indien verbracht und hat da unter den Leprakranken gewirkt. Und am Ende seines Lebens sagte er, ich zitiere ihn hier, wegen den Orden, wo ich Medizin praktizierte, verdiente ich nie viel Geld. Aber wenn ich auf mein Leben als Chirurg zurückschaue, kann ich sagen, dass die vielen Freunde, die einst meine Patienten waren, mir mehr Freude bringen, als Reichtum es je könnte. Ich begegnete ihnen, als sie litten und Angst hatten, als ihr Arzt teilte ich ihr Leid. Jetzt, wo ich alt bin, ist es ihre Liebe und Dankbarkeit, die mir den Weg meines Lebens erleuchten. Es ist seltsam. Die von uns, die sich an den Orten einbringen, wo es das meiste Leid gibt, schauen überrascht zurück und stellen fest, dass wir dort die Realität von Freude fanden. Der Paul Brand hat erlebt, dass Geben wirklich seliger ist als Nehmen, schon hier in dieser Welt. Seine Eltern, die waren Missionare in Indien. Sein Vater ist sehr früh gestorben an Fieber, das er sich dort eingefangen hat. Und seine Mutter hat bis an ihr Lebensende dort den armen Menschen gedient, an entlegenen Orten mit medizinischer Hilfe und geistig gedient. Die Menschen haben sie alle Oma Brand gerufen. Als sie 67 Jahre alt war, ist sie gestürzt und hat sich die Hüfte gebrochen, wurde dann ausgeflogen und behandelt. Ich glaube, England oder Amerika, bin mir nicht mehr sicher. Und danach wollte ihr Sohn sie eigentlich ermutigen, sich ja, ein bisschen zur Ruhe zu setzen. Und sie hat aber gesagt, nee, sie hat sich geweigert, hat gesagt, ich muss eh sterben, kann genauso gut in Indien sterben wie in England oder Amerika. Und die Frau ist 95 Jahre alt geworden. Und ihr Körper war gezeichnet von den Strapazen und Schmerzen und Krankheiten, die sie hatte. Die hatte sich Malaria und Typhus eingehandelt. Ihr Gesicht war zerfurcht mit vielen Falten. Und ihr selber war das bewusst, dass sie ja nicht so die ansehnlichste Frau ist. Und deswegen hat sie bei sich daheim keinen Spiegel aufgehängt. Die Frau hat sich geweigert, sich in den Spiegel zu schauen. Und stattdessen hat sie sich darauf ausgerichtet, anderen im Namen Jesu zu dienen. Und als sie gestorben ist mit 95 Jahren, sind Tausende von diesen Dorfbewohnern gekommen, haben sich um diese kleine Kirche gesammelt, die ihr Mann damals eigenhändig gebaut hat, und sind viele eine weite Strecke gelaufen, um diese Frau zu ehren, die sich geweigert hatte, auf sich selbst zu sehen. Und ich kann euch garantieren, die hatte reiche Frucht in der Ewigkeit. Und die Frage, die Gott uns stellt, oder letztes Mal auch gestellt hat, ist: Wie willst du den Rest deines Lebens verbringen? Egoistisch, indem du einfach nur für dich selbst lebst, oder für andere, zur Ehre Gottes? Für mich ist mehr als die Hälfte meines Lebens schon vorbei, statistisch gesehen zumindest. Und die Hälfte davon habe ich eigentlich verschwendet ohne Jesus. Und wir können die Vergangenheit nicht ändern. Aber Vers 2. Wie werden wir die übrige Zeit? Spricht Petrus von der noch übrigen Zeit hier in unserem Leib, hier in dieser Welt. Wie werden wir die verbringen? Nächsten paar Jahre. Oder vielleicht sind es nur Monate oder Tage oder Stunden, wer weiß. Wie werden wir die verbringen? Das ist die Frage, die wir uns letztes Mal gestellt haben. Wir gehen mit Riesenschritten in die Ewigkeit. Wie werden wir angesichts dieser Tatsache leben? Petrus bereitet seine Zuhörer oder Leser auf eine grausame Christenverfolgung vor. Und das Leben von manchen, die diesen Brief gelesen haben, war kürzer, als sie es vielleicht erwartet haben. Petrus selbst wurde gekreuzigt während dieser Verfolgung. Im Vers 7 hat er gesagt: Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Also schlaft's nicht. Er sagt: Seid besonnen, seid nüchtern zum Gebet. Und wir haben letzte Wochen darüber geredet, wie wir als Christen in schwierigen Zeiten leben können, in schweren Umständen. Wir haben vorletzte Woche 10 Prinzipien uns aus diesem Text rausgezogen, letzte Woche 9, heute werden wir das fortsetzen, 5 weitere. Mal sehen, wie weit wir kommen. Der Kontext ist aber immer noch dieses Wort, das Petrus gesagt hat: Nutzt die gelegene Zeit noch aus. Diese Zeit, die ihr noch übrig habt. Und dann sagt er im Vers 10, in diesem Kontext: Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also der erste Punkt für heute ist, unser Augenmerk sollte sein, einander zu dienen. Leid hat diese Eigenschaft, dass es uns auf uns selbst ausrichten kann. Ne? Wir haben so das Gefühl, ah, mir tut da was weh. Ich bin automatisch von mir selbst eingenommen. Und die Versuchung ist, gerade in schwierigen Zeiten, in Zeiten des Leids, dass wir uns noch mehr um uns selbst drehen und uns vielleicht selbst leid tun und dass wir andere vergessen. Und erstens ist es das Schlechteste für uns, was wir tun können in der Situation. Das ist ein gutes Rezept für Depressionen. Ich mag, was die Joni Erickson gesagt hat, diese Frau, die durch einen Unfall gelähmt ist, nur ihren Kopf bewegen kann. Sie hat gesagt: Wenn es dir schlecht geht, such dir jemanden, dem es noch schlechter geht, und fang an, dem zu dienen. Und dann wird es auch dir besser gehen. Da ist viel Wahres dran. Aber zweitens versäumen wir auch so Gottes Plan für unser Leben. Wir sind gerettet, um zu dienen. Und Petrus sagt uns hier, dass jeder von uns zumindest eine Gnadengabe von Gott empfangen hat. Wahrscheinlich mehrere. Aber die meisten haben so eine oder zwei Gaben, die besonders ausgeprägt sind in ihrem Leben. Alle sind begabt von Gott. Es gibt keinen einzigen, der sagen kann: Oh, ich habe nichts zu geben. Oder ich bin unwichtig. Oder ich kann nichts. Oder ich habe nichts. Das stimmt nicht. Gott sagt: Du hast zumindest eine Gabe, die du einbringen kannst. Und alle unsere Begabungen oder Gaben sind eigentlich Gnadengaben. Gnade heißt unverdiente Gunst. Wir haben es nicht verdient. Ob das jetzt ein Organisationstalent ist oder die Gabe, Menschen zu führen oder zuzuhören, sich einzufühlen, zuzugehen auf Menschen, oder eine grafische Begabung, musikalische Begabung, sprachliche Begabung, mathematische Begabung. Hey, das sind Dinge, die haben wir uns nicht erarbeitet. Ich meine, wir können diese Dinge entwickeln, wenn sie da sind, und wachsen darin, aber viele von diesen Dingen sind entweder da oder sie sind nicht da. Ich denke, ich habe eine Gabe zu lehren und Ich glaube, Gott hat mir auch ein freigebiges Herz gegeben. Ich bin ein bisschen musikalisch. Mathe ist mir immer leicht gefallen. Kann so das große Bild sehen. Ich glaube, für die Details bin ich eher nicht so begabt. Und auch grafisch bin ich zum Beispiel nicht begabt. Ich kann nicht einmal schön schreiben. In der Schule haben die Lehrer zu mir gesagt, wenn du nicht schöner schreibst, kann ich deine Schularbeit nicht benoten, ich kann es nicht lesen. Der Neffe von der Jennifer zum Beispiel, der hat als kleines Kind schon besser zeichnen können als ich. Der ist schon ein kleiner Künstler. Das ist einfach eine Begabung, die er hat, die ich ganz sicher nicht habe. Aber das ist okay. Niemand hat alle Gaben. Das ist auch gut so, weil Gottes Plan für unser Leben ist nicht, dass wir so die einsamen Helden sind, die sich selbst verwirklichen, die Supermänner oder Superfrauen, sondern Gottes Plan ist, dass wir als Leib zusammenleben, dass wir einander ergänzen. Gottes Plan für unser Leben ist nicht Unabhängigkeit, was so groß geschrieben wird in dieser Welt, sondern Gottes Plan für uns ist, dass wir abhängig sind. Erstmal vor ihm, aber dann auch voneinander, dass wir zusammen dienen. Seht ihr, der Petrus schreibt von der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wir sind alle verschiedenartig beschenkt und begabt. Gott liebt dich. Und deswegen hat Gott dir eine Gabe oder mehrere Gaben gegeben. Einfach weil er gut ist. Einfach weil er dich liebt. Das ist eine Gnadengabe. Wie sollen wir darauf reagieren? Ich denke erstens, dass wir dankbar sind für das, was Gott uns gegeben hat. Für unsere Gaben, genauso wie für die Gelegenheiten, die wir haben, die Ressourcen, die wir haben. Man stell dir vor, du wärst irgendwo in Afrika im Busch aufgewachsen, hättest viele Gelegenheiten nicht, die du jetzt hast, viele Ressourcen nicht, die du jetzt hast, obwohl du vielleicht gleich intelligent wärst und gleich begabt wärst. Bist du dankbar für diese Dinge? Zweite ist, dass wir nicht stolz sind und nicht überheblich werden, wenn wir erfolgreich sind. Dass wir so sagen wie dieser Mann in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, hey, schaut mal, was ich da geschaffen habe. Boah, ich bin der Held, ich bin gut, was? Ja, wer hat denn deine Intelligenz und deine Begabungen und die Möglichkeiten gegeben? Ist Gnade. Ist ein Geschenk. Im Vers 5, im Kapitel 5 hier im 1. Petrus werden wir lernen, dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also wenn wir so diese stolze Einstellung haben, dann machen wir eigentlich Gott zu unserem Gegner. So. Dritter Punkt ist, was unsere Gaben anbelangt, und das betont der Petrus hier, unsere Gaben sind uns nicht für uns selbst gegeben. Die gehören nicht uns für uns. Oder dass wir Karriere machen oder für unser Hobby. Nicht nur dafür, sondern er spricht davon, dass wir Verwalter sind. Seht ihr, er sagt, dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Was ist ein Verwalter? Verwalter ist jemand, der irgendwas managt für jemanden anderen, oder? Ist nicht der Besitzer, er ist nur ein Verwalter. Jemand anderer hat ihm das anvertraut. Deswegen tut er mit dem, was er verwaltet, auch nicht unbedingt das, was er will, sondern das, was der andere will. Der Eigentümer, der das ihm anvertraut hat. Und genauso ist es bei uns. Wir sind Verwalter von der Zeit, die Gott uns geschenkt hat, den Gaben, Ressourcen, Besitz. Gott ist der Eigentümer. Ich meine, eine ganz andere Perspektive. Aber die biblische Perspektive, Gott ist der Eigentümer. Gott liebt uns. Gott sagt, boah, ich liebe den Manfred. Und ich liebe die Anne-Kathrin. Und ich liebe die Anella. Und ich will ihnen dienen. Und deswegen habe ich dir, Lenz und Katrin und Gabi und Anna und Günther, deswegen habe ich dir Gaben gegeben. Deswegen habe ich dir Begabungen anvertraut und ich habe mich in dieselbe Gemeinschaft gesteckt, sodass du für mich ihnen dienen kannst. Dass ich das durch dich machen kann. Das ist Gottes Perspektive. Und er sagt, dient einander. Also du hast deine Gabe, du hast deine Begabungen von Gott bekommen, nicht für dich selbst, sondern für andere. Zuerst mal für die Geschwister, für die Familie, die Geistliche, aber auch für andere Menschen. Unsere Begabungen sind Gefäße, um die Liebe Gottes weiterzugeben. Und so bist du ein guter Verwalter, ein treuer Verwalter oder bist du ein schlechter Verwalter, der veruntreut das, was ihm anvertraut ist. Ja, eines Tages werden wir Rechenschaft ablegen vor dem Eigentümer, vor Gott, für unsere Verwalterschaft. Jesus erzählt Gleichnisse dazu in Matthäus 25 und in Lukas 19, wenn ihr das nachlesen wollt. In Lukas wird diesen Verwaltern, diesen Knechten gleich viel anvertraut und wir haben Dinge, wo wir alle gleich viel haben, Zeit zum Beispiel, haben wir alle gleich viel. In Matthäus 25 wird diesen Menschen unterschiedlich viel anvertraut. Und jeder von uns ist unterschiedlich begabt. Manche haben mehr Begabungen, andere weniger. Zumindest eine, jeder ist begabt. Aber Gott wird uns nicht vergleichen miteinander, dafür sind wir nicht verantwortlich, sondern die Frage wird sein, was hast du mit dem getan, was Gott dir anvertraut hat, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Begabungen. Und wir lesen dort in diesen Gleichnissen, zu einigen wird Jesus sagen, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh ein, hinein in die Freude deines Herrn. Und zu anderen wird er sagen, hey, du bist ein böser und fauler Knecht. Und er wird sagen, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, der wird weinen und Zähneknirschen sein. Also wem dienst du mit deinen Gaben? Wie bringst du sie ein? Jennifer und ich, wir haben keinen Fernseher. Nicht, weil wir prinzipiell was gegen Fernseher haben, sondern einfach sind abends viel unterwegs und nutzen es eigentlich nicht und haben wir irgendwann einmal ausgerechnet, dass ich mit den Gebühren für einmal Fernsehen ungefähr 50 Euro bezahle, der Häufigkeit, wie ich ferngesehen habe, und irgendwann habe ich den dann meinem Nachbarn geschenkt, als dessen Fernseher kaputt war. Also wir tun zu Hause manchmal Filme schauen am Laptop, aber haben keinen Fernseher. Aber ich schaue mir gern mal ein gutes Fußballspiel an, also besonders wenn WM ist oder so. Und dann setze ich mich in irgendein Lokal oder Kaffeehaus, wo dann so diese Live-Übertragung läuft und schaue mir das Fußballspiel an. Ess vielleicht was, trink vielleicht was und schaue mir das Fußballspiel an. Und es ist interessant, sich da umzuschauen und die Leute zu beobachten. Das ist eigentlich wirklich eine witzige Situation. Das sind ein paar Leute, die im Fernsehen übertragen werden, die laufen sich kaputt, die laufen sich einen ab. Und die könnten eigentlich ganz gut eine Pause vertragen. Und dann gibt es einen Haufen anderer Leute, viele davon übergewichtig, die sitzen da, die könnten eigentlich Sport vertragen, aber die sitzen da und schauen den anderen zu und feuern die an und geben ihre Kommentare ab. Das ist ein Zustand oder es ist ein Bild, der den Zustand von vielen Gemeinden widerspiegelt. Da gibt es ein paar, die laufen und schaffen und dienen und dann gibt es eine große Schar von anderen, die sagen, ah super, ja, weiter so. Und geben ihre Kommentare ab, ah, das könnte man noch besser machen. Und warum ist das nicht und blablabla. Und warum der und nicht ich und solche Sachen. Und schauen den anderen zu. So wie die alten Knacke in der Muppet Show, die hinten sitzen und ihre Meldungen abgeben. Das sollte nicht so sein. Gott sagt uns hier durch Petrus, du hast eine Gabe empfangen, du bist beschenkt worden damit. Und die ist nicht für dich, die ist für andere. Und jeder Christ sollte ein Diener sein. Jeder sollte irgendwie beteiligt sein am Dienst aneinander. Das Leben in Gemeinschaft ist nicht wie ein Fußballspiel, sondern es ist wie eine Familie, Familienleben. Ein Leib, wo alle Glieder zusammenwirken zum Wohl der anderen. Das sind Bilder, die Gott in der Bibel gebraucht. Dann möchte ich einladen, heute Morgen dir zwei Fragen zu stellen. Erste ist, frag dich, was sind deine Gaben? Ist nicht super kompliziert. Frag dich einfach, was kannst du gut? Wofür kriegst du Komplimente? Was macht dir Spaß? Was fällt dir leicht? Was hat dir Gott aufs Herz gelegt? Und dann die zweite Frage, frag dich, wie kann ich das einbringen? Gott, wo willst du, dass ich diese Gaben für andere einsetze? Sind deine Gaben eigentlich, die du mir anvertraut hast? Ich will es tun, was du sagst. Führ du mich, wo kann ich die einbringen? Und denkt auch über das Gemeindeleben hinaus. Es geht eigentlich um einen Lebensstil des Gebens und des Dienens. Also nicht nur nehmen und selbstsüchtig vor uns hinleben, ist eigentlich ein Zeichen für geistige Unreife, sondern dass wir Geber sind und nicht Nehmer sind. Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Gott ist wunderbar. Gott ist einzigartig. Gott ist heilig. Das bedeutet, er ist ganz anders als alles andere, was existiert. Er hat unendlichen Wert. Er ist herrlich, er ist mächtig, er ist gut, er allein ist anbetungswürdig, er allein ist es wert, dass wir für ihn leben. Deswegen beten wir, geheiligt werde dein Name. Boah, der soll wert sein, der soll geehrt werden vor allem anderen. Und wir beten, dein Reich komme. Oh, wir sehnen uns danach, dass du unser Leben beherrschst. Gott ist so viel besser als die Herrscher dieser Welt. Und wir beten, dein Wille geschehe, weil wir wissen, sein Wille ist das absolut Beste und Heilste und Weiseste. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir sind beeindruckt von ihm, wir sind verliebt in ihn, wegen dem, wer er ist und was er für uns getan hat, wegen seiner großen Liebe für uns. Und deshalb wollen wir für ihn leben und so leben, dass er verherrlicht wird durch alles, was wir tun. Im Römerbrief Kapitel 12 und im 1. Korintherbrief Kapitel 12 und dann weiter bis Kapitel 14 eigentlich, findet man eine ganze Liste von Gnadengaben, die Gott Menschen gibt. Und manche von denen sind spektakulär und übernatürlich, andere von denen sind sehr natürlich. Leiden zum Beispiel oder eine Gabe der Barmherzigkeit oder zu geben. Aber alle Gaben sind Geschenke von Gott. Petrus geht jetzt hier nicht ins Detail. Dem geht es mehr um die Herzenseinstellung. Er lehrt hier jetzt nicht über geistige Gaben. Und er fasst diese Gaben in zwei grobe Kategorien zusammen. Erstens sind so Sprachengaben, also Reden. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Und das zweite sind, ich nenne es mal, diakonische Gaben, so praktisch zu dienen. Also wenn jemand redet, der rede es als Aussprüche Gottes. Zum Beispiel, ich predige, ich lehre, ist eine solche Sprachengabe. Aber es geht nicht darum, dass ich meine menschlichen Weisheiten irgendwie euch aufs Auge drücke, sondern es geht um die Aussprüche Gottes. Was hat Gott uns gesagt in seinem Wort? Und wenn ich mich vorbereite für eine Predigt, bete ich auch immer und sage, Gott, was willst du betonen? Ich meine, da ist so viel drin. Was willst du betonen in den Abschnitten, die wir durchlesen? Und wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Wir müssen unseren Dienst für Gott nicht aus eigener Kraft tun. Nicht so aus eigener Kraft vor uns dahin geschaffeln. Gott hat uns aus Gnade Gaben gegeben und er gibt uns auch Gnade, sie auszuüben. Er wird uns stärken und zurüsten darin und der Heilige Geist in uns, der wird es tun. Also unser Dienst für Gott ist auch immer ein Dienst mit Gott und ein Dienst, den Gott durch uns tut. Wir stellen uns ihm als zur Verfügung, als seine Werkzeuge, als Leib, durch den er sich ausdrücken kann in dieser Welt. Wir vertrauen ihm und er rüstet uns zu und stärkt uns und füllt uns und gebraucht uns, um andere zu beschenken und anderen zu dienen und andere zu lieben. Und dann als Nebenprodukt von dem Ganzen
werden wir glücklich sein in unserer Seele, werden wir beschenkt sein und gesegnet sein. Und ich persönlich kenne keine schönere, befriedigendere Erfahrung, als von Gott gebraucht zu werden. Ich finde das wunderbar. Ist erfrischend. Und wir Christen, wir sollten so Wasserleitungen sein, wo das Frischwasser durchfließt. Ständig. Fließt was rein, Gott schenkt dir was und es fließt weiter an andere. Wir sollen nicht so sein wie das Tote Meer, wo zwar der Jordan reinfließt, das frische Wasser, aber es hat keinen Ausfluss. Und es wird sauer. Und kann Menschen beobachten, denen es genauso geht. Also erster Punkt, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich kann noch ein bisschen weitermachen. Erster Punkt ist, in schwierigen Zeiten, Verfolgung, aber von mir ist auch Krankheit oder irgendwelche Lebenskrisen, Verlust, wenn es durch eine schwierige Zeit geht, dient einander, ist das Erste. Zweite, und darüber hat Petrus schon öfter gesprochen, erwartet es. Erwartet Leid, erwartet Schwierigkeiten, erwartet Verfolgung. In Vers 12 schreibt er, Geliebte, lasst uns durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Hey, wir leben in einer Welt, die von Gott abgefallen ist, die nicht im Idealzustand ist, so wie er es geschaffen hat. Und deswegen werden wir leiden. Ich meine, jeder von uns. Wir werden mal krank sein, werden geliebte Menschen verlieren. Als Christen haben wir noch die besondere Verheißung, dass wir verfolgt werden. Dass Menschen uns auslachen vielleicht, auf uns runterschauen, weil wir Jesus nachfolgen. Jesus hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Wunderbare Verheißung, ne? Nehmen wir gerne in Anspruch. Aber nicht schlimm. Wir sind gesegnet eigentlich. Für uns bedeutet Verfolgung, dass die Leute uns vielleicht mal belächeln. Oder im schlimmsten Fall, dass du deinen Job verlierst, weil du sagst, nee Chef, ich möchte nicht lügen für dich. Ich bin ein Nachfolger von Jesus. Oder dass du von Freunden oder der Familie abgelehnt wirst. Ich habe eine Bekannte, die wurde enterbt von ihrem Vater, als sie Missionarin werden wollte. Das sind so die Dinge, die uns passieren, im schlimmsten Fall. Aber wir werden nicht geschlagen oder gefoltert oder eingesperrt und umgebracht, einfach nur, weil wir an Jesus glauben. Wie viele Geschwister heute. Uns ist das nicht bewusst, aber wir sind die totale Ausnahme. Und ich hoffe, dass es noch länger so bleibt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber zurzeit findet die größte Christenverfolgung aller Zeiten statt. Ungefähr 100 Millionen Geschwister werden verfolgt, einfach nur, weil sie an Jesus glauben. Praktisch in allen muslimischen Ländern, kommunistischen Ländern, 70.000 Christen sind in Nordkorea in Arbeitslagern unter grausamsten Umständen. Uns geht es sehr gut. Aber Leid und Ablehnung in dieser Welt ist nichts Fremdes, es ist normal. Und auch da sagt wieder Petrus, seid realistisch, erwartet es. Und macht es einfacher, oder, wenn wir solche Dinge erwarten. Unangenehme Dinge, wenn wir nicht überrascht sind. Zum Beispiel so eine Not-OP, plötzlich muss ich ins Krankenhaus und muss unter das Messer. Aber wenn man sich darauf vorbereiten kann, ist es besser. Geburt, schön, dass das Baby nicht von heute auf morgen kommt, ne? Hat ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Macht es einfacher. Vers 13, sondern freut euch, das ist der dritte Punkt, freut euch in diesen Zeiten, ist nicht unsere erste natürliche Reaktion. Freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken freut. Wir können uns nicht freuen an den Umständen oft, an den Unerfreulichen. Wir sind keine Maso-Christen. Sie sagen, oh, schlag mich, Meister, das ist so schön. Aber wir freuen uns trotz der Umstände. Das ist ein Stück weit eine Wiederholung von dem, was der Petrus schon früher gesagt hat. Insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Also erstens, Christus wurde geschmäht, obwohl er nur Gutes getan hat, und wenn wir geschmäht werden, weil wir ihm nachfolgen. Es ist ein Zeugnis für uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind eigentlich. Aber dann zweitens sagt Petrus hier auch, wenn wir Jesus vertrauen und ihm nachfolgen, dann wird er in Ewigkeit seine Herrlichkeit mit uns teilen. Und da ist auch diese Vorfreude an dem, was noch kommt. Die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Und dann drittens Vers 14. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, glücklich in eurer Seele. Und zwar warum? Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Dritter Punkt ist, ihr seid nicht allein. Ihr könnt euch freuen, weil ihr seid nicht allein. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Zeit. Der Heilige Geist, der Tröster, ist bei euch. Der Geist der Herrlichkeit und Gottes ist auf euch und erinnert euch, als wir den Hebräerbrief durchgemacht haben, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die mit auf, mit dieser Präposition auf bezeichnet wird. Der Heilige Geist kommt auf jemanden. Das ist eine Erfahrung der Zurüstung und der Stärkung. Und so kein Christ hat je alleine gelitten. Kein Märtyrer ist je alleine gestorben. Ihr könnt nachlesen, erste Märtyrer der Geschichte, Stephanus. Als er gesteinigt wurde, hat den Himmel offen gesehen. Wird beschrieben, er hat gestrahlt, sein Angesicht hat gestrahlt wie das Angesicht eines Engels und er hat gebetet für seine Mörder. Das ist Gnade. Das ist Stärkung. Die Nordkoreanerin Sun Okli war 6 Jahre im Arbeitslager und später ist ihr die Flucht gelungen nach Südkorea und sie hat ein Buch geschrieben über ihre Erfahrung in dieser Zeit in dem Lager und sie schreibt da, dass die Christen am meisten gequält wurden. Und sie beschreibt, wie einige vor ihren Augen zu Tode gefoltert wurden. Aber sie schreibt hier, ich zitiere, doch viele sangen, während sie verprügelt wurden. Ich sah nie einen Christen, der seinen Herrn verleugnete. Also ich hoffe, dass wir nie so eine Hölle auf Erden durchmachen müssen. Aber falls je so eine Zeit kommt, dürfen wir wissen und darauf vertrauen und wissen, dass Jesus da sein wird, um uns zu stärken. Er wird uns nicht allein lassen. Und du wirst morgen auch nicht allein in dein Büro gehen oder in deine Schule gehen. Wenn die Kollegen lachen oder spotten oder sonst irgendwas, Jesus ist da bei dir. Er hat Kraft für dich. Vers 15, denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter, oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Das hat keine Herrlichkeit, das hat keinen Wert. Da kriegst du nur das, was du verdienst. Ich finde es interessant, dass er hier dazu fügt, wer sich in fremde Sachen mischt. Ich meine, ich hoffe, dass keiner von uns ein Mörder ist oder ein Dieb, aber bist du jemand, der sich in fremde Sachen reinmischt? Einer, der so nachschnüffelt den anderen und sich so selbst als von Gott eingesetzter Richter fühlt, der alle anderen verdammen kann und so, hast du gehört, was so und so getan hat? Ist leicht, dass wir da zu einem Rufmörder werden und Jesus sagt, im Herzen fängt es an. Du wirst dich nicht beliebt machen, wenn du so einer bist. Also da ist keine Herrlichkeit, wenn wir dafür angefeindet werden, wegen solchen Dingen. Vers 16, wenn er aber als Christ leidet, weil er Jesus nachfolgt, kleiner Christus bedeutet es eigentlich, der ihm ähnlich ist, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Gibt keinen Grund, sich zu schämen für Jesus. Jesus ist die wunderbarste Person im ganzen Universum und es ist ehrenwert, ihm nachzufolgen. Und verherrliche Gott in seinem Namen. Sieh die Umstände als Gelegenheit, ein Zeugnis für ihn zu sein. Das haben wir auch schon besprochen. Vierter Punkt heute, wer schäm dich nicht? Und verherrliche Gott. Mach die nächsten Verse. Noch durch die nächsten paar. Dass wir den Abschnitt fertig kriegen. Vers 17. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Also die Gemeinde, die Menschen, die zu Jesus gehören, werden gerichtet hier in dieser Welt, durch die Welt oft. Und Gott benutzt es, um unseren Glauben zu prüfen. Verse 12 oder Kapitel 1, Vers 7, damit wir erkennen, ob unser Glaube echt ist, wo wir stehen, ob wir nur Schönwetterchristen sind. Unter Druck findet man wirklich heraus, was in der Tube drin ist. Da kann alles Mögliche draufstehen, aber wenn du eine Tube drückst, kommt der Inhalt raus. Da merkst du, was Sache ist, was wirklich im Herzen ist, damit wir es korrigieren können, dass wir als geprüfte Qualität sozusagen in die Ewigkeit eingehen. Und diese Dinge reinigen uns auch, haben wir im Kapitel 1 gesehen, und Gott gebraucht sie zum Guten. 2. Korintherbrief, Kapitel 13, schreibt der Paulus: Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Also untersucht euch selbst. Ist gut, wenn wir uns selbst beurteilen manchmal und einfach mal fragen, hey, wie geht's eigentlich, wie läuft's, damit wir nicht gerichtet werden. Haben wir nicht mehr viel Zeit, das im Detail durchzumachen, aber auch wir Christen werden von Gott gerichtet werden. Wir werden eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen, wie das genannt wird, im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10. Da wird es nicht um Himmel oder Hölle gehen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Das ist schon gegessen. Das hat Jesus für uns verdient. Unsere Sünde wurde schon gerichtet in Jesus Christus am Kreuz. Und das gilt für uns, weil wir uns ihm anvertraut haben. 1. Korinther 3, Vers 11 sagt uns Paulus, Jesus ist das Fundament unserer Erlösung. Er sagt dort, einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, was schon gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Ohne Jesus wirst du den Himmel und Gemeinschaft mit Gott nicht erleben, weil deine Sünde dich trennt von ihm. Johannes 3, Vers 36, da sagt Jesus selbst, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, aber wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, der Zorn über seine Sünden. Also Jesus ist der Fels, und wer ihm vertraut, wer auf ihn hört, der baut sein Lebenshaus auf dem Felsen, hat Jesus gesagt. Wer das nicht tut, baut sein Lebenshaus auf dem Sand, und es wird irgendwann weggespült werden, wird nicht bestehen können. Aber die Frage für uns ist dann weiter, was hast du denn auf diesem Fundament aufgebaut? Und wir werden beurteilt werden, wir werden gerichtet werden, wie wir unser Leben gelebt haben. Wie haben wir unsere Gaben eingesetzt? Es wird da um Belohnungen gehen. Nicht, ob wir gerettet sind oder nicht, aber Belohnungen. Unsere Taten werden beurteilt werden. Was war gut, was war böse? Und wir können nachlesen im Korintherbrief dort nur, was wir mit der richtigen Motivation für Jesus getan haben. An unseren Mitmenschen. Es wird bestehen bleiben. Alles andere wird verbrennen, steht dort. Es wird verloren sein für die Ewigkeit. Also Gott schaut auf unser Herz. Es geht nicht darum, dass wir nur das Richtige tun, sondern auch, dass wir es mit der richtigen Motivation tun. Ich meine, wir können Gutes mit einer schlechten Motivation tun. Wir können zum Beispiel spenden, nur damit wir eine Spendenquittung kriegen, um das von den Steuern abzuschreiben. Und das ist wieder so eine habsüchtige Motivation eigentlich, wenn das der einzige Grund ist. Ich meine, es ist ein schöner Nebeneffekt. Aber es ist der Grund, warum wir geben wollen. Und es ist wichtig, dass wir es für Jesus tun. Es gibt viele Menschen, wie ihr wisst, die nicht an Jesus glauben und auch Gutes tun. Manche glauben sogar, dass sie sich dadurch bei Gott irgendwas verdienen können. Selbstgerecht, ich war so einer. Aber wir können uns nichts verdienen vor Gott, durch das, was wir tun. Ohne Jesus wirst du es nicht mal in dieses Gericht der Gläubigen schaffen. Römer 14 wird gesagt, alles, was nicht das Glauben ist, ist Sünde. Und die größte Sünde ist sozusagen, wenn wir Gott ins Gesicht spucken und sagen, hey, du interessierst mich nicht. Du bist nicht vertrauenswürdig. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns was, wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen. Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Und die Antwort ist in Offenbarung 20, vor Gottes Thron. Wir sehen da dieses weiße Throngericht, wie es oft genannt wird. Wir werden in die Ewigkeit gehen, getrennt von Gott. Feuersee. Jesus hat gesprochen von äußerster Finsternis, also Einsamkeit und Weinen und Zähneknirschen. Warum? weil in der Ewigkeit wird es keine Atheisten geben. Jeder wird vor Gott stehen. Philipper 2, Römer 14, da steht, jedes Knie wird sich vor Gott beugen, das heißt seine Herrschaft anerkennen, und jede Zunge wird Gott bekennen. Und jeder wird sehen, wie liebevoll er ist und wie gnädig er ist und barmherzig und voll Wohlwollen. Das ist unser Gott. Aber es ist nicht der kitschige, liebe Gott, sondern es ist gleichzeitig absolut rein und heilig und gerecht. Und er wird Sünde richten. Und unsere Sünde ist in Jesus gerichtet, wenn wir uns ihm anvertrauen. Wenn wir umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit dem sündenlosen Leben, was er gelebt hat, das wird uns zugerechnet. Aber wenn wir nicht in Jesus sind, müssen wir unsere Sünde selbst tragen und dafür gerichtet werden. Und er wird uns wegschicken. Er wird deine Entscheidung respektieren. Wie gesagt, ich war früher selbstgerecht. Aber für selbstgerechte Menschen kann Gott nichts tun. Die Wahrheit ist, wir sind alle nicht gerecht. Wir sind Schwerverbrecher vor Gott. Ist uns manchmal nicht bewusst, aber so ist es. Wie gesagt, Jesus sagt, was in unserem Herzen vorgeht, darauf kommt es an. Jesus sagt auch, wenn wir wissen, was Gutes zu tun und wir tun es nicht, auch das ist Sünde. Und so, wenn wir den Maßstab anlegen, denkst du, du schaffst 3 Sünden pro Tag? Schaffe ich locker in 5 Minuten, wenn es sein muss. Aber wenn du nur 3 Sünden pro Tag hast, ich habe wahrscheinlich viel mehr, dann hast du ungefähr 1000 im Jahr und rechne das mal auf dein Leben hoch. Also wir stehen nicht vor Gott als halbwegs gute Menschen, sondern als Verbrecher. Würdest du davon kommen, wenn du vor dem Richter stehst und sagst, ich habe nur 40.000 Verbrechen begangen? Nee, oder? Und so Gott wird Sünde richten. Aber Jesus hat sich sozusagen über uns gebeugt und die Schläge aufgefangen, die wir eigentlich verdient haben am Kreuz. Er ist der Rettungsring, den Gott uns zugeworfen hat. Werden wir den ergreifen oder werden wir an unserer Selbstgerechtigkeit festhalten? Weißt du, wenn ich mir das Bild vorstelle, wenn ich am Absaufen bin im Meer und jemand wirft mir einen Rettungsring zu, was sonst würde ich tun, als den ergreifen? In meinem Denken wäre alles andere verrückt. Aber hier in diesem Leben ist die Zeit, Entscheidungen zu treffen. Es ist kurz, sagt Petrus, es ist nicht mehr viel übrig, wir gehen mit Riesenschritten in die Ewigkeit und du wirst vor diesem wunderbaren, ehrfurchterbietenden Schöpfer stehen und gerichtet werden. Und ohne Jesus ist deine Beziehung mit ihm gestört. Nicht okay, wegen deinen Sünden. Und er bietet dir aber in Jesus Vergebung an und Versöhnung. Bietet dir an, mit ihm zu leben. Sein Mitarbeiter zu sein. Will dich gebrauchen. Bietet dir an, seine Herrlichkeit mit dir zu teilen. In meinem Denken ist es verrückt und abartig, das abzulehnen. Noch verrückter, als wenn Bill Gates sagen würde, hey, will dein Freund sein und ich schenke dir alles, was ich habe. Und du sagst, ich bin nicht interessiert dran. Geh lieber vor die Hunde, sterb lieber. Macht keinen Sinn. 5. Prinzip für uns heute ist, dass wir in dem Bewusstsein leben, dass es ein Gericht geben wird. Und das ist eigentlich auch was Ermutigendes, weil wir dürfen wissen, am Ende, der ewigen Perspektive, gesamte Leben betrachtet, wird alles gerecht sein und es wird alles fair sein und alles wird richtig sein und jeder wird das bekommen, was ihm gebührt. Unser Gott ist ein absolut gerechter Gott. Und dann zum Abschluss, Vers 19, und das ist die Schlussfolgerung auch eigentlich von diesem ganzen Abschnitt. Wie sollen wir leben als Christen in schwierigen Zeiten? Vers 19, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gottessohn. Schlussfolgerung ist, vertrau Gott und tu Gutes. Und darüber haben wir auch schon viel gesagt die letzten 2 Wochen. Zusammengerechnet haben wir 25 Prinzipien gelernt die letzten 3 Wochen, wie wir leben sollen und leben dürfen als Christen in schwierigen Zeiten. Lass uns beten und Gott bitten, dass er uns Weisheit gibt, wie wir das ausleben können und was es praktisch für unser persönliches Leben heißt. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du zu uns sprichst. Wir wollen dir ja echt einmal auch Danke sagen, Herr, für alles, was du uns geschenkt hast, den Wohlstand, den du uns geschenkt hast, ja, dass wir uns hier versammeln dürfen und laut zu dir singen dürfen und frei sein dürfen und an dich glauben dürfen, ohne dass uns jemand an den Hals geht und an den Kragen geht. Wir wollen noch beten für die Geschwister, die verfolgt werden und gefoltert werden und umgebracht werden, weil sie dir nachfolgen, Jesus. Und Herr, du hast viel zu uns gesprochen heute, viel, was unsere Begabungen angeht, dass wir Verwalter sind. Ich möchte einfach beten, Vater, dass du uns Weisheit gibst, was es für uns persönlich bedeutet. Zeige uns konkret die Menschen, denen du durch uns dienen möchtest. Und Herr, lass uns nicht die ewige Perspektive vergessen. Lass uns nicht realitätsfremd leben hier in dieser Welt. Sondern Herr, wie es hier steht, lass uns dir vertrauen und lass uns Gutes tun. Wir wissen, das ist der heile und der gute Weg in unserem Leben und in aller Ewigkeit. Danke, Herr, dass du gekommen bist, um uns zu retten, dass du uns so sehr liebst. Und wir wollen dir das einfach zurücksagen heute, dass wir dich lieb haben und wir wollen beten, dass dein Wille geschehe und dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden und auch in unserem Leben.